Wir werden heute noch einmal ein bisschen erklären, weil ich habe ja das ganz große Vorrecht, Pastor zu sein einer neuen Gründungsgemeinde. Nicht wahr? Ich war mal Pastor einer ganz alten Gemeinde, die 60 Jahre alt ist, und da war irgendwie immer alles klar. Ne? Alle wussten immer Bescheid. Ne, Pastor, wir können sogar besser beten als du, nicht wahr? Da musste man nichts erklären. Aber jetzt habe ich das große Vorrecht, in einer Gemeinde zu sein, wo ganz viele Menschen von nichts eine Ahnung haben. Ist das nicht fantastisch? Und deswegen möchte ich gerne nochmal erklären, was ist eigentlich Gebet? Warum macht das ICB eigentlich eine Fasten- und Gebetswoche? Pastor, du hast uns doch im Taufkurs erklärt, ich brauche nur Jesus, um in den Himmel zu kommen. Amen? Ich brauche nur Glauben. Warum muss ich jetzt beten? Ne? Und wie wäre es, wir haben diese Predigt und auch die kommende Woche haben wir unter einen Titel gestellt, zuerst Gebet. Zuerst Gebet. Wäre es nicht fantastisch, wenn das nicht nur eine Fasten- und Gebetswoche ist, wo wir irgendwas absolvieren, sondern wenn etwas in unserem Denken sich verändern würde, in unserem Lebensstil, in unserem ganzen Kultur unseres Lebens, bevor ich aufstehe, zuerst Gebet. Das muss ja nicht eine Stunde sein, sondern es kann einfach sein, Herr, diesen Tag weihe ich dir. Sei du mein Navigator in diesem Tag. Bevor ich zur Arbeit gehe, zuerst Gebet. Bevor ich in eine schwierige Prüfung gehe, auf der Uni oder in der Schule, zuerst Gebet. Bevor ich in ein Krisengespräch gehe, ne, und dann mal so richtig mich auskotze, ne? Vielleicht zuerst Gebet, dass der Friede des Herrn mich erfüllt, bevor ich diese SMS schreiben will, die so voller Zorn ist, ne? Zuerst Gebet, dann schreib vielleicht doch keine SMS, sondern ruf lieber an, nicht wahr? Oder bevor, wenn ich eine Diagnose bekomme, die mich total niederschmettert, oder durch eine schwierige Herausforderung gehe in meinem Leben, zuerst Gebet. Wow, was wäre das für eine Kultur, die wir bauen in unserem Leben. So war übrigens auch das Leben von Jesus strukturiert. Wir lieben das Leben von Jesus. Und wir alle, wir würden so gern dabei gewesen sein, oder? Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, ich würde mich sofort reinsetzen und mich 2000 Jahre zurückversetzen und bei Jesus sein. Nicht die ganzen Wunder und Zeichen, die er getan hat, der öffentliche Dienst von Jesus. Danach sehen wir uns. Und natürlich hat er auch einen nicht so sichtbaren Dienst, das war der Dienst der Jüngerschaft, seine 12 Jünger. Ne, das muss auch manchmal so ein paar Tränchen geflossen sein, selbst bei Jesus. Ne, wie lange soll ich noch bei euch sein? Ne, da, die haben immer noch nichts kapiert. Jüngerschaft. Aber es gab einen dritten Teil, der ist unsichtbar für alle gewesen. Das war sein Gebetsleben. Frühmorgens im Markus-Evangelium lesen wir, frühmorgens, bevor die Sonne aufging, ging er an einen einsamen Ort und betete. Das war das Kraftwerk des Lebens Jesu. Und wie wäre es, wenn wir das entdecken in unserem Leben? Wenn wir diese Kraft, Kernkraft, ne, nicht weltliche, sondern geistliche Kernkraft in unserem Leben erleben und einen neuen Lebensstil entdecken, zuerst Gebet. Gebet ist für dieses Leben. Wir haben am 30. August haben wir Abschied genommen von unserer lieben Schwester Ilona. Vielleicht können wir nochmal ihr Bild reinholen. Wer Ilona nicht kennt, der hat was verpasst. Ne? Ilona war eine besondere Frau. Sie war eine Frau des Gebets. Ich habe sie kennengelernt, da war ich noch Jugendpastor. Das ist über 20 Jahre her. Und damals war ich noch ein bisschen wilder als heute. Ne? Heute bin ich schon so ein bisschen ruhig geworden, nicht wahr? Aber damals war ich so ein wilder Pastor und habe gesagt, hey, nach der Predigt, komm nach vorne, wenn du krank bist, komm nach vorne, ich bete für dich, ich leg dir die Hände auf und dann bist du geheilt. Ne? Und dann kam Ilona, kam nach vorne und sagt, ich bin krank, kannst du für mich beten? Ich sage, überhaupt kein Problem. Ne? Was? Und dann habe ich einen Fehler gemacht, halt gefragt, was hast du denn? Ja, ich bin HIV-positiv, komme gerade von der Uniklinik und ich habe nur noch ein paar Monate zu leben. Und dann hast du mal Jugendpastor Mario gesehen, ne? Seinen Glaube so hoch. Und in einer Sekunde kleiner als jede Briefmarke. Er hätte mich unter jeden Teppich schieben können. Ne? Und dann habe ich einfach gebetet, Herr, heile sie und auf Wiedersehen. Nicht wahr? Und das Problem war, am nächsten Sonntag kam sie wieder. Ne? Ilona und sagt, ich bin immer noch nicht geheilt. Ich sage, so. Okay, weil ich hatte noch nie gehört, zur damaligen Zeit, dass jemand von HIV geheilt worden ist. Aber da ich ja ein netter Pastor bin, ein deutscher Pastor, habe ich aus Gehorsam gebetet, der Herr heile dich und auf Wiedersehen. Und sie kam ein Jahr lang, jeden Sonntag kam sie nach vorne. Ne? Innerlich habe ich mich manchmal ein bisschen geärgert. Ich habe gesagt, geh nach Hause. Nicht wahr, aber ich habe immer weiter gebetet. Und nach einem Jahr, sie war damals auch bei mir im Hauskreis, dann sagte sie, ich bin geheilt von HIV. Ne? Nur wir waren deutsche Gemeinde, hat ihr keiner geglaubt. Ne? Und ich sowieso nicht, ich bin deutscher Pastor. Ich sage, Ilona, pass mal auf, ich bin ein deutscher Pastor, ich habe viele Akten, geh zur Uniklinik und mach einen Test. Ne? Lass es schriftlich, ich habe nur Papier, ne? Ich glaube nur das, was geschrieben ist. Und dann ging sie zur Uniklinik, hat nicht einen Test gemacht, sondern zwei. Zwei HIV und dann mal habe ich das. Ich habe heute noch die Akte gezogen, heute aus meinem Aktenregister, ne, weil ich habe viele, viele Akten, Ilona Lakatos, und dann habe ich zwei Tests HIV positiv und zwei Tests HIV negativ. Amen. Und das war Ilona Lakatos. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Schwester, ja, jetzt gleich müsst ihr klatschen, nicht jetzt, Alter, das ist erstmal für Jesus, ne? Und er hat gesagt, Schwester, ich muss dir was beichten, ne? Weil ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass Gott das tun kann. Ne? Hat sie mich angestrahlt, hat gesagt, aber Pastor, das wusste ich doch, dass du das nicht geglaubt hast. Aber du warst nicht wichtig, weil Jesus hat zu mir gesagt, geh zu diesem Pastor jeden Sonntag und dann werde ich dich heilen. Jesus hat mich geheilt. Amen. Preis dem Herrn. Gebet ist eine starke Kraft. Amen. Selbst bei einem ungläubigen Pastor. Amen. Ja, Gebet ist unser Kraftwerk. Und vielleicht bist du neu hier in dieser Kirche und sagst, Fasten. Wow, letzte Woche hatten wir einen Muslim, der zu Jesus gekommen ist am Telefon. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und die nächste Sprachnachricht, die ich bekommen habe, sagt, Mario, jetzt bin ich mit Jesus, aber ich weiß gar nicht, wie man betet. Ne? Wie betet man eigentlich? Als Muslim habe ich 5-mal am Tag gebetet. Und wie geht das denn jetzt? Und Fasten? Hey, ich dachte, das wäre so einfach. Wie kommt man im Himmel? Durch Fasten? Nein. Fasten macht uns nicht zu besseren Christen, ist auch nicht erste Klasse fliegen in den Himmel. Fasten, wie soll ich sagen, auf Deutsch, es gibt Benzin und es gibt Super. Ne? Und dann gibt es noch Super Plus. Nicht wahr? Fasten, wie soll ich sagen, ist der Gebetsverstärker. Kennt ihr Geschmacksverstärker? Ihr natürlich nicht, weil ihr alle Naturfreaks seid. Aber es gibt Geschmacksverstärker. Und Fasten ist die Verstärkung unserer Gebete. Und wenn wir die Bibel lesen, die ersten Christen, für sie war Fasten normal. Jesus war Jude, die ersten Jünger waren Juden, für sie war Fasten normal. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 6, sagte, nicht falls ihr mal alle 10 Jahre einmal fastet, ne? Oder falls ihr mal fastet, weil ihr todkrank seid oder weil ihr blank seid auf dem Konto, ne? Dann fasten wir, nicht wahr, wenn alle die Welt schon untergegangen ist. Nein, er sagt nicht, falls ihr fastet, er sagt, wenn ihr fastet. Fasten war ein normaler Lebensstil der ersten Christen. Das zweite ist, Fasten ist eine Zeit der persönlichen Fokussierung. Die erste Gemeinde in Antiochia, sie war ja eine Missionsgemeinde, übrigens nicht Jerusalem, sondern Antiochia, sie hatten regelmäßig Zeiten, wo sie Gott gedient haben im Gebet. Liturgeo heißt es. Sie haben nicht irgendwas, eine spezielle Veranstaltung mit einem bestimmten Thema. Da war das einzige Thema, wir dienen Gott. Wir treffen uns einfach nur nicht wegen uns, sondern wegen Gott. Und sie dienten Gott im Fasten und Gebet. Und in dieser Zeit sprach der Heilige Geist und Saulus und Barnabas wurden ausgesandt. Und übrigens, das ICB ist nur entstanden wegen dieser Gebets- und Fastenwoche in Antiochia. Niemals werden die Juden damals nach Europa gesandt. Da war nur einer, der gegangen ist, das war Paulus. Und das ist alles entstanden in einer Fasten- und Gebetswoche. Wie wäre es, wenn wir diese Woche beten und fasten und die Welt wird verändert? Amen. Ja, das ist nicht großartig. Ich habe eine große, große Erwartung. Ja, einer meiner Techniker hat mir letzte Woche erklärt, wir haben ja hier so einen Router. Ne? Einen Router und manchmal war die Übertragung nicht so doll. Und er hat mir erklärt, dass alle möglichen Leute sich da eingeklinkt haben und deswegen hat er jetzt da so ein Sperre aufgebaut. Und da kannst du nur in den Router reinkommen, wenn du die Genehmigung hast von unserem Techniker. Fasten ist wie so eine Art Filter. Wir nehmen uns diese Woche, wo wir alle möglichen anderen Stimmen rausfiltern und sagen, Gott, mein Router ist nur reserviert für deine Stimme. Amen. Wir fokussieren uns. Fasten ist eine Gelegenheit, Gottes Stimme, Gottes Führung noch besser zu erfahren und zu verstehen. Fasten hat etwas mit Vollmacht zu tun. Selbst Jesus, er, der Sohn Gottes, er, der selbst Gott ist, er wurde Mensch, wurde genauso schwach wie du und ich. Auch er hatte eine Herausforderung, eine Konfrontation mit dem Teufel. Viele sagen, ja, war ja Jesus. Nein, nein, Jesus war genauso schwach wie du und ich. Und er überwand den Teufel wie? Durch Gebet, durch Fasten und durch Gottes Wort. Fasten ist eine Waffe im geistlichen Kampf. Und wenn du gerade in einem geistlichen Kampf bist, in einer Herausforderung in deinem Leben, herzlich willkommen in der Welt des Fasten. Fasten ist eine starke Waffe, die unsere Gebete vollmächtig macht. Fasten hat etwas zu tun mit Erweckung. Ja, immer wieder haben die Propheten das Volk Gottes aufgerufen, zu beten und zu fasten, Umkehr zu tun, damit eine Erweckung entsteht im Volk Gottes. Das berühmteste Fasten für Erweckung ist das Daniel-Fasten. Das, er hat 21 Tage gefastet und man kann das sehr schön geschichtlich nachvollziehen, dass in der Zeit, wo er fastete, tausende von Kilometern entfernt, im Irak, wurde der zerstörte Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Wie wäre es, wenn wir beten und fasten und eine Erweckung würde kommen in die Kirche Deutschland? Wäre das nicht wunderbar? Ich träume davon. Weißt du, wir schauen auf Politiker, wir sind unzufrieden über die Politiker. Die Politiker sind alle schuld, dass es so schlecht geht in Deutschland. Nein, nein. Weißt du, warum es Deutschland nicht so schlecht geht? Weil die Kirche ist noch am Schlafen. Wie wäre es, wenn die Kirche aufsteht und wir Positives sprechen und wir Ermutigung bringen und Heilung bringen für Deutschland und eine Erweckung kommt und ich sage dir, unser Land wird geheilt. Amen. Schimpfen wir weniger über Politiker und fangen wir an zu beten. Amen. Weißt du, Herr? Fangen wir an zu scheinen, denn wir sind die positivsten Menschen der ganzen Welt. Amen. Weißt du, Herr? Und dann Fasten, wie geht das eigentlich? Nicht wahr? Wir haben drei verschiedene Fasten. Du kannst auch gerne mal auf unserer Homepage oder bei mir auf Facebook. Wie kann man fasten? Wir können fasten wie Jesus. Jesus, na gut, ich sage immer, ich habe ja ganz neue Leute bei mir in den Kursen, die noch nie gefastet haben. Also wenn du noch nie gefastet hast, solltest du nicht mit 40 Tage Faste anfangen. Ne? Fang erstmal mit einer Speise an, erstmal ein Frühstück drauf verzichten und viel trinken. Und dann während du dann nicht isst, dann nicht Netflix gucken, ne? Sondern hey, ich nehme diese Zeit, diese 20 Minuten, diese 30 Minuten, die ich normalerweise für ein Essen nehme und sage, ich möchte Gott, ich möchte dir begegnen. Ich esse diese Speise. Ich möchte Gottes Wort mehr studieren. Ich möchte die Psalmen beten. Ich möchte das Vaterunser beten. Ich möchte Gott begegnen. Ja? Und dann können wir uns vielleicht beim nächsten Fasten und Gebetswoche mal steigern. Zwei Speisen verzichten, vielleicht mal einen ganzen Tag fasten. Aber wie gesagt, Jesus fasten, kein Essen, aber trotzdem trinken. Dann haben wir Teilfasten, sogenannte Daniels Fasten. Er verzichtete auf Fleisch, auf Süßigkeit, auf leckere Speise, das sogenannte Daniels-Fasten. Und dann ein Fasten, was ich von Pastor Chris in Amerika gelernt habe, wo ich jetzt zu Gast war, Soul Fast, also das Fasten für die Seele. Mal einen Tag oder sogar fünf Tage mal auf Fernsehen verzichten. Wow, Pastor, Fernsehen, ohne Leben ohne Fernsehen gibt sowas, nicht wahr? Oder kein Netflix, kein Internet, kein Instagram, kein TikTok und einfach sagen, Herr, ich möchte mich fokussieren, ich bin offen für dein Wort. Sehr schön. Und wenn du Schwierigkeiten hast, körperliche Schwierigkeiten, du musst Medikamente nehmen, dann bitte ich dich auch, weise zu starten. Ne? Fang klein an, denn man kann, viele haben auch Fasten, sich hohe Ziele gesetzt und sind dann total frustriert gewesen. Fang klein an und wenn du Medikamente nehmen musst, du brauchst ärztliche Hilfe, dann gehst du erst zu deinem Arzt und lässt dich beraten oder kannst bei mir auf Facebook den Fastenbrief lesen von Pastor Uwe Maurisch. Hat der ist schon längst beim Herrn, aber er spricht immer noch durch seinen Glauben. Amen. Das war ein sehr gesegneter Pastor, der immer wieder Fasten- und Gebetswochen unternommen hat und sehr viel Erfahrung damit hat. Das kannst du bei mir auf Facebook lesen. Ja, warum beten wir? Wie betet man? Gibt es irgendwelche Formeln? Gibt es irgendwelche vorformulierten Gebete? Sind wir jetzt auch irgendwie wie die Schamanen mit Abracadabra, dreimal schwarzer Kater oder was weiß ich, und dann werden unsere Gebete erfüllt? Nein, nein. Gott schaut nicht auf deine wunderbar formulierten, rhetorisch ausgefeilten Gebete. Er schaut auf die Leidenschaft deines Herzens. Amen. Das haben wir vor 2 Wochen gehabt. Wenn ihr betet und begehrt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Denken wir an das 6-Gebet des Räubers am Kreuz, der zu Jesus sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Wow, was war das für ein Gebet? 6- dogmatisch war für die Donne, nicht wahr? Was antwortet Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat ihm nicht dann gesagt, das Gebet gibt's nicht, sondern er hat auf sein Herz geschaut. Und wenn wir beten, dann haben wir keine irgendwelche Formeln, die wir dann 3000 Mal runter murmeln, sondern wir suchen Gott von ganzem Herzen. Oder denk an die wilde Libanesin, die Jesus begegnete. Jesus hat mal so eine Auszeit gemacht mit seinen Jüngern und er war im Libanon und dann kam diese Libanesin zu ihm und sagte, Herr, meine Tochter ist besessen, heile sie. Und dann kommt diese Antwort, die wir nicht verstehen. Sagt Jesus, für Ausländer mache ich nichts. Ich komme nur für mein Volk. Hey Jesus, bitte. Das sind manchmal schwierige Texte in der Bibel, findet ihr auch? Das war schwierig. Weißt du, aber sie hat sich nicht abfertigen lassen. Sie hat auch nicht gesagt, der blöde Pastor da gebe ich mal jetzt eine Beschwerde ein bei der EKD oder was weiß ich. Weißt du, wie sie war? Sie war verzweifelt. Sie war voller Begehren für ihre Tochter. Und Jesus, weißt du, was Jesus zu ihr gesagt hat? Warum er nicht für Ausländer was macht? Er hat gesagt, wir geben nicht das gute Brot an die Hunde, sondern für die Kindlein. Boah, stell mal vor, du kommst gleich nach vorne, betest mit einem unserer Pastoren und sagst, für dich Ausländer mache ich nichts, nur Brot nur für die Deutschen. Wow, Wahnsinn. Und weißt du, was sie sagt? Herr, ich weiß, aber selbst die Hunde essen von den Krümeln vom Boden. Wow! Und da war selbst Jesus überrascht über die Antwort. Die steht in keinem jüdischen Gebetsbuch. Das kam aus der Tiefe ihres Herzens. Gott schaut nicht auf schön formulierte Gebete. Er schaut auf die Leidenschaft deines Herzens. Amen. Und deswegen ist nicht wichtig, was wir beten, sondern von ganzem Herzen. Nun, Pastor Chris, wo ich jetzt vor ein paar Wochen zu Gast sein durfte, eine großartige Gemeinde in Amerika, in Birmingham, Alabama. Und Tausende von Christen, die machen nicht 5 Tage Gebet und Fasten, so wie wir machen, 21 Tage. Zweimal im Jahr, 21 Tage. Morgens um 6, Tausende von Christen sind dort und beten. Und er wird immer wieder gefragt, wie hast du das geschafft, dass Christen morgens um 6 in die Kirche kommen und beten. Und er sagt, weißt du, ich glaube, jeder Christ ist leidenschaftlich zu beten. Wenn ich hier durchs Mikrofon durch den Saal gehen würde, würde sagen, möchtest du gern beten? Ja, natürlich, jeder möchte. Aber er sagt, viele Christen wissen nicht, wie es geht. Ja? Wir beten vielleicht 3 Sätze und dann geht haben wir irgendwie das schwarze Brett vor dem Kopf und wir wissen nicht, wie es geht. Und er sagt, wir müssen Christen zeigen, wie man beten kann. Kreative Wege, so wie ein Coach, der seinen Fußballer oder Fußballerin lehrt, wie man Fußball spielen kann. Und es gibt hier sogar jetzt Dating-Coaches, habt ihr das auch schon mal gehört? Oder Ehe-Coaches, wie kannst du deine Frau wieder neu begeistern für die Ehe, Kerzen, mal was Schönes kochen, das Ambiente, nicht wahr? Kannst du so richtig Ehe-Coaching, Und so ist er auch ein Coach, wie kann man neu verliebt werden in Gott? Wie kann man Gebet nicht als eine langweilige Sache, sondern eine Sache, die uns begeistert, die uns neu anfeuert? Und so hat er ein Buch geschrieben, Das werde ich auch demnächst morgen nochmal rumschicken per WhatsApp-Broadcast. Und das ist ein Gebetsbuch. Und dieses ist auch übrigens in Deutsch übersetzt worden von der Hope-Kirche in Bremen. Da geht übrigens mein Sohn hin, sehr gute Kirche. Und dann kannst du so die verschiedenen Gebete, die er ausgearbeitet hat, die man durchbeten kann. Das Vaterunser, das Gebet des Jabez. Und wir werden ab morgen Abend, wenn wir eins dieser Gebete, die er entworfen hat, durchbeten, und zwar das Stiftshüttengebet. Stiftshüttengebet. Das ist wieder so ein Ausdruck, ne? Jeder, der hier neu in der Kirche, Stiftshütte, was ist das? Hat das mit Royal Ranger zu tun oder was weiß ich? Nein, die Stiftshütte war ein Zeltgebäude, eine Architektur, die das Volk Israel mitgenommen hat, 40 Jahre lang durch die Wüste. Das ist so ungefähr, was das ICB macht, ne? Was wir, als wir noch, wisst ihr noch, wo wir morgens Gottesdienst in Alfter, nachmittags Gottesdienst hier im Akko, ne? Das ist so Stiftshüttengemeinde, ne? Die hat kein festes Gebäude, sondern Tontechnik aufbauen, Tontechnik wieder abbauen, dann schnell zur nächsten Location, da wieder alles aufbauen, da wieder abbauen. Stiftshütte ist Portable Church, ne? Ist mobile Gemeinde. So sind wir im Moment als ICB. Und so war es immer, wenn die Herrlichkeitswolke Gottes sich herabgesenkt hat, dann haben sie diese Stiftshütte, dieses Gotteshaus aufgebaut. Aus verschiedenen Zeltdecken bestand das, mit verschiedenen Möbelstücken, die werden wir heute kennenlernen. Und dort war die Gegenwart Gottes. Und durch diese Stiftshütte, da werden wir heute durchgehen, diese hatte drei verschiedene Räumlichkeiten. Vielleicht können wir nochmal die Folie davor sehen. Genau, vielen Dank. Da haben wir also hier, ging man hinein von Osten her, da wo die Sonne aufging, in den Vorhof. Das war der erste Raum. Dann ging man vom Vorhof ins Heiligtum und vom Heiligtum ins Allerheiligste. Und dort war die Gegenwart Gottes. Nun, uns wird berichtet in den Evangelien, als Jesus gestorben ist und auferstanden, dass ein Erdbeben kam und dass dieser Vorhang, der das Allerheiligste getrennt hat vom Heiligtum, dort, wo nur ein Hohepriester einmal im Jahr hineingehen durfte, sonst niemand, um Gott zu begegnen, dass dieser Vorhang durch die Auferstehung Jesu gerissen ist und dass wir alle Zugang haben zu der Herrlichkeit Gottes. Das ist nicht wunderbar? Amen. Jesus, er ist unser Erlöser. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun sagst du vielleicht, okay, wieso brauche ich jetzt diese ganzen Möbelstücke kennen? Nein, brauchst du nicht kennen. Es ist eine, wie soll man sagen, so ein Appetit haben. Es ist so etwas, das wir visualisiert bekommen. Wie könnte unser Gebet noch reicher werden? Noch intensiver, noch schöner? Wie kann ein Date mit deiner Frau vielleicht nicht gleich Schatz, ich liebe dich und tschüss, sondern wie kann das vielleicht ein Erlebnis werden und du wieder neu Gott kennenlernen? Denn das ist ewiges Leben, sagt Jesus. Den Sohn kennenzulernen und Gott kennenzulernen. Und ich sage dir, wir haben noch eine ganze Ewigkeit, um Gott kennenzulernen. Amen. Weil es so viele Aspekte gibt, die wir hier auf Erden noch nicht einmal ansatzweise kennenlernen. So werden wir jetzt auch in deinen Notizen sind diese sieben Schritte, diese sieben Lokalitäten, wo wir angeregt werden können in unserem Gebetsleben. Und das werden wir auch in den kommenden 5 Tagen darüber nachdenken, meditieren, Gott ein bisschen besser kennenlernen. So, das Erste ist, wenn man in die Stiftshütte hineinkam, ging man durch den Eingang, in den Vorhof. Der Vorhof steht für Danksagung und Lobpreis. Psalm 100, Vers 4, geh zu seinen Toren ein mit Danken und zu seinen Vorhöfen, hier hast du, mit Loben, danket und lobet seinem Namen. Lobpreis. So beginnen wir und so begegnen wir Gott. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Als ich Kind war, meine Großtante, die hat mich immer unglaublich beschenkt, zu Weihnachten, zu Ostern, nicht wahr? Aber wehe, ich habe vergessen, mich zu bedanken. Ich sage dir, so sehr, wie sie mich leidenschaftlich geliebt hat, so leidenschaftlich war ihr Zorn. Ne? Dann hat sie nicht mich angerufen, wieso hast du dich nicht bedankt, sondern er hat meine Mutter angerufen. Da, sie war sehr klug, nicht wahr? Und dann hat sie dann ausrichten lassen, wenn der Junge sich nicht bedankt, dann gibt es keine Geschenke mehr für alle Ewigkeit, nicht wahr? Das heißt also, ich habe schon von Anfang an das gelernt, zu danken und mich zu bedanken. Und das ist etwas, wie es beginnt mit der Beziehung zu Gott. Wir kommen nicht zu Gott mit unserem Einkaufszettel und sagen, Gott, kannst du bitte machen, dass ich eine Gehaltserhöhung bekomme? Kannst du bitte machen, dass ich eine neue Wohnung bekomme, dass ich einen tollen Partner bekomme, dass ich ein neues Auto bekomme, A, B, C, D und tschüss Gott, nicht wahr? Sondern wir beginnen mit Lobpreis. Und wir tun das nicht für Gott. Gott braucht nicht unseren Lobpreis. Wir tun das für uns. Das ist mein Pastor. Mein Pastor habe ich übrigens letzten Sonntag gesehen. Der hatte diamantene Hochzeit. Wow, 60 Jahre verheiratet. Das ist mein Vorbild. Ne? Ich habe erst 38 Jahre. Ich bin noch ihm hinterher. Weißt du, was mein Pastor mal gesagt hat? Loben zieht nach oben. Und danken schützt vor Wanken. Ne? Nur einige von den Oldschools hier, die wissen das noch. Wenn wir Lobpreis machen, wir tun das nicht für Gott, wir tun das für uns selbst, weil wenn wir loben, wenn wir preisen, dann bauen wir unseren Charakter, werden wir glückliche Menschen, denn dankbare Menschen sind glückliche Menschen, Amen. Na, wenn du immer nur betest und sagst, ich will das, Gott, ich will dies und das, und Gott erfüllt nicht sofort deine Gebete, ich sage dir, du wirst der unglücklichste Christ auf der ganzen Erde. Aber wenn wir dankbar sind, dann bauen wir unseren Charakter. Und dann, wenn wir durch das Tor gekommen sind, dann begegnen wir dem Brandopferaltar. Wow! Brandopferaltar, ich sage für alle, die deutsche Griller sind hier unter uns, unsere Meistergriller, die hätten ihre reine Freude. Ne? Dein Grill bei dir im Garten, das ist nur ein Spielzeug dagegen. Brandopferaltar, das war ungefähr so groß wie diese Bühne hier und da brannte die ganze Zeit, jede Stunde ein Stier wurde abgebrannt und das war eine gruselige Atmosphäre. Da wohl das stank nach verbranntem Fett, das stank nach verbranntem Fleisch, nicht wahr? Und an den Hörnern dieses Brandopfertals war das Blut der geschlachteten Ochsen. Wow! Man wurde konfrontiert mit seiner eigenen Schuld. Man wurde konfrontiert mit dem Kreuz Jesu. Da ist ein Opfer. Da musste Blut fließen für meine Schuld. Wow, das ist der Weg, um Gott zu begegnen? Leider ja. Viele Pastoren heute in unserer postmodernen Welt, die finden es schwierig, über das Kreuz zu predigen. Über die Hölle, um Gottes Willen. Wir leben in einer Zeit, wo es keine Wahrheit mehr gibt. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt auch keine Schuld mehr. Warum gibt es eine Hölle? Nicht wahr? Aber C.S. Lewis hat gesagt, wer nicht die Hölle anerkennt, der erkennt nicht die Tiefe der Liebe Gottes. Amen. Nur wenn du die Hölle verstehst, ansatzweise verstehst, verstehst du das Leiden Christi am Kreuz, verstehst du die Tiefe seiner leidenschaftlichen Liebe für dich. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, dass der zweite Schritt war, um Gott zu begegnen. Ich werde konfrontiert mit meiner eigenen Schuld. Ich werde erfüllt von dann meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle, nicht nur manche, sondern all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben von der Grube erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Der Brandopferaltar, er spricht von dem Kreuz Jesu. Wir erinnern uns daran, wir sind erlöst. Gott hat uns alle unsere Sünden vergeben. Er hat meine Krankheiten geheilt. Amen. Und er hat mich transformiert in das Ebenbild Christi. Und dann, wenn wir an dem Brandopferaltar vorbeigekommen sind, sind wir immer noch in dem Vorhof. Und wir kommen an das Waschbecken. Ein riesiges Becken gefüllt mit reinem Wasser, wo man sich reinigte. Wenn du in dieses Waschbecken geschaut hast, alles ausgelegt mit Spiegeln, du sahst dich selbst. Wir werden konfrontiert mit unserer eigenen, wie unser eigenen Zustand. Jedes kleine Pickelchen ist sichtbar. Man hat sich gereinigt, man hat seinen Kopf gewaschen, seine Hände gewaschen, seine Füße getan, man hat sich ganz gewaschen. Es ist diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist unser Spiegel. Jesus ist unser Maßstab. In Römer 12 heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger, im Griechischen heißt es euer logischer Gottesdienst, dass wir sagen: Herr, reinige mich. Und dann fangen wir an, uns zu reinigen. Wir fangen an mit den Augen. Wir sagen: Herr, ich möchte einen Bund schließen mit meinen Augen, so wie hier eine Jungfrau nicht lüstern anzuschauen, sondern mich rein und heilig für meine zukünftige oder jetzige Frau zu halten. Dann gehen wir weiter zu unseren Ohren. Herr, reinige meine Ohren, dass ich nicht zuhöre, wo Menschen ablästern über andere Leute, Lügen, Gerüchte verkündigen, sondern sagen: Wow, da darf ich überhaupt nicht zuhören, sondern Herr, mach mich sensibel, mach mich rezeptiv für das Wort Gottes, für deine Wahrheit. Amen. Dann gehen wir weiter auf unsere Zunge und sagen: Herr, das, was keiner beherrschen kann, keiner kann die Zunge beherrschen, Herr, reinige meine Zunge, dass ich niemals Menschen durch Worte niederreiße, niemals Menschen durch Worte zerstöre, sondern alles, was ich rede, ist kein faules Wort, kommt aus meinen Lippen, sondern nur eins, das auferbaut, dass selbst wenn ich Menschen ermahne, dass ich das in Liebe tue, dann reinige ich meine Hände. Herr, lass mich fleißig sein, dass ich arbeite für das Wohl meiner Familie und ich genug habe, um anderen Menschen Gutes zu tun. Herr, reinige meine Füße, dass ich gehe den geraden Weg, dass ich keine Umwege mache, sondern bleibe auf deinem Weg, denn der Weg der Gerechten ist gesegnet. Amen. Herr, reinige meinen Geist, dass mein ganzer Leib umgeformt wird in Jesu Ebenbild. Und dann verlassen wir den Vorhof und wir treten ein ins Heiligtum. Eine völlige andere Atmosphäre, absolut dunkel. Es gibt kein Fenster in diesem Raum. Es gibt kein Fenster und das einzige Licht, was dort leuchtet, ist das Licht des Leuchters, der siebenarmige Leuchter. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Wie kann ich Gott besser kennenlernen? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Na, versuch das mal deinem Nachbarn. Ich bin eine Tochter Gottes. Ach ja, beweis mir das mal. Ja, kann ich nicht. Das hat mir der Heilige Geist offenbart. Es gibt Dinge, die Wahrheit, dass es Gott gibt, dass Gott mich liebt, das kann uns nur der Heilige Geist erleuchten. Ja? Wir können noch nicht einmal beten ohne den Heiligen Geist. Paulus sagt in Römer 8, Vers 26, sagt er, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Hallo? Paulus war Pharisäer, er kannte Dutzende von Gebeten auswendig. Nein, das meinte er nicht, sondern beten als eine Begegnung mit Gott. Nur durch den Heiligen Geist. Und ich möchte heute prophezeien, möge diese Woche eine Woche sein, wo Menschen die Taufe in den Heiligen Geist erfahren. Einen Durchbruch in ihrer Liebesbeziehung zu Gott, eine neue Liebe erfahren mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er schenkt uns Weisheit. Daniel heißt es in Daniel 6, er überragte alle seine Kollegen, alle Minister, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war, der Heilige Geist. Möge diese Woche eine Woche sein, wo schwierige Fragen, die du bewegst, beantwortet werden durch den Geist der Weisheit. Und dann ging man weiter zum nächsten Möbelstück, das war der Schaubrottisch. Dort waren 12 Brote, jeden Morgen frisch gebacken. Und ganz anderer Geruch im Heiligtum. Wir kommen gerade heraus vom Vorhof, der Geruch, Gestank vom verbrannten Fett, verbrannten Fleisch. Und jetzt kommen wir und dieser wunderbare Geruch von frischem Brot. Amen. Nicht amerikanischen, sondern deutschen Brot. Amen. Wow, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unsere Speise. Wir nehmen dieses Wort Gottes, es ist uns Kraft. Josua 1, Vers 8 heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Amen. Gottes Wort ist unsere Speise, lebendiges Brot, das bis in die Ewigkeit geht. Und dann gehen wir weiter. Zum dritten Möbelstück im Heiligtum, das ist der Rauchopferaltar. Dort wurde Weihrauch verbrannt. Ja. Also gestern haben wir ein Meeting gehabt mit einem Raucher, nicht wahr? Und als ich nach Hause kam, meine ganze Jacke, die hat noch davon gestunken, nicht wahr? Aber weißt du, wenn du in einen Weihrauchaltar kommst, dann ist es nicht der Geruch deiner Sünde, sondern der Geruch der Anbetung. Und immer, als wir Lobpreis gemacht haben, hier mit Japhet und Charlotte, einfach let incense arise, day and night. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes war auf diesem Lobpreis heute Morgen. Amen, hast du das auch gespürt? Und wenn wir mit Gott in Verbindung sind, dann stinken wir nicht nach Zigaretten, wir riechen von der Herrlichkeit Gottes. Amen. Jeder spürt das. Und weißt du, dann hast du, dann vielleicht sagst du, Pastor, wir haben doch schon Lobpreis gemacht. Wir mit Loben und Danken sind wir doch eingezogen. Ja, aber das ist genauso wie wenn du zu deinem Freund gehst und sagst, danke, dass du mir letztens Geld geliehen hast. Danke, dass du mich letztens zur Arbeit gefahren hast. Danke, dass du mir bei der Renovierung geholfen hast. Das ist alles schön. Aber Anbetung ist aber etwas anderes als Lobpreis. Anbetung ist nicht, dass wir Gott danken für das, was er uns für uns getan hat, sondern Anbetung ist, wir schauen jemanden in die Augen und wir sagen, ich bin dankbar für dich, dass du so bist, wie du bist. Um deiner selbst willen bin ich dankbar. Anbetung ist eine tiefere Form von Gebet. Wir danken nicht für Dinge, die Gott für dich getan hat, sondern wir sind dankbar für Gott selbst. Wir sagen, Herr, du bist mein wunderbarer Ratgeber. Du bist mein starker Gott. Du bist mein Friedefürst. Du bist Jahwe Jireh, mein Versorger. Jahwe Rofika, der Gott, der mich heilt. Jahwe Mekadischen, der Gott, der mich heiligt. Weil er meinen Namen kennt, will ich ihn erlösen. Psalm 91 und Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft zu ihm. Und wird gerettet. Amen. Wir dürfen Gott mit Vornamen nennen. Jesus ist sein Name. Amen. Was für ein wunderbarer Name. Und das ist der Eingang ins Allerheiligste. Nur der Hohepriester, einmal im Jahr, durfte dort hinein. Und zwar mit seinem Bein angeseilt an ein Seil. Ne? Mit Glöckchen dran. Solange es noch klingelte, war er noch am Leben. Ne? Denn niemand kann den Herrn anschauen und dabei am Leben war. Und wenn die Glöckchen nicht mehr klingelten, haben sie ihn rausgezogen. Nicht wahr? Da war schon Exitus. Nicht wahr? Es war die Begegnung mit dem Herrn. Und dort stand ein Möbelstück, es war die Bundeslade. Bundeslade war ein Kasten überzogen mit Gold. Innen drin waren die zwei Steinplatten der 10 Gebote von Mose. Dort war das Gesetz. Du sollst nicht. Du wirst nicht. Und wenn du das Gebot gebrochen hast, kam der Fluch des Gesetzes über dich und du musstest sterben. Aber über diesen Steinplatten war eine goldene Platte. Wir nennen das in der Theologie der Gnadenthron. The Seat of Grace heißt es im Englischen. Und auf dieser Kiste standen zwei Cherubim, zwei Engel. Aber sie schauten sich nicht in die Augen, sondern sie schauten auf diesen goldenen Deckel. Darunter waren die 10 Gebote. Und einmal im Jahr kam der Hohepriester und er sprengte Blut auf diesen Gnadendeckel. Und Blut war auf diesem Gnadendeckel und darunter waren das die Gebote des Todesurteils. Und die Engel schauten in diese Lache von Blut und sie sahen das Spiegelbild ihres Gegenüber. Das ist eine Predigt für uns, wie wir unsere Ehen führen können, wie wir mit unseren Kindern umgehen können, unseren Nachbarn, selbst mit unseren Feinden. Wir schauen nicht die Realitäten an, das, was mein Nachbar mir schuldig ist, mein Ehepartner mir schuldig ist, sondern wir schauen unsere Feinde an durch das Blut Christi. Wenn Jesus vergeben hat, werde ich auch vergeben. Und weißt du, was der Priester dann machte? Er fing an zu beten für das Volk. Was passiert, wenn wir Gott nahen? Im Deutschen sagen wir, sag mir, wer deine Freunde sind, ich sag dir, wer du bist. Je mehr wir mit Gott Gemeinschaft haben, werden wir umgewandelt in sein Bild. Und was macht Jesus seit 2000 Jahren, seit seiner Auferstehung? Er betet für dich. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Wir werden selbst zu Fürbittern. Und wir werden beten. Nicht für unser Anliegen, sondern für die unserer Nächsten. Wir haben gesagt, wir möchten gerne Menschen werden, die verwandelt werden in das Bild Jesu. Wie tun wir das? Am besten durch Beziehung, nicht durch einen Gottesdienst für heute. Heute musstet ihr lange aushalten, es war wieder eine lange Predigt und eurem Pastor zuhören. Nein, nein, wir werden verwandelt, nicht durch eine Predigt, wir werden verwandelt durch Beziehung. Deswegen haben wir gesagt, am Anfang des Jahres gründen wir Kleingruppen. Wir haben jetzt mittlerweile 9 verschiedene Kleingruppen. Wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, melde dich heute noch an. Weil durch Beziehungen werden wir verwandelt. Durch Beziehungen werden wir wirkliche Veränderungen bekommen, indem wir enttäuscht werden. Herzlich willkommen in der Gemeinde, indem wir vergeben. Wie kann ich... Pastor, ich muss vergeben lernen. Ja, komm in die Kleingruppe, da bist du enttäuscht. Da kannst du vergeben. Amen. Komm in die Kirche. Da lernen wir zu vergeben. Und werden verwandelt und fangen an, für den Nachbarn zu beten, für unseren Gegenüber. Wir haben gesagt, seit Pastor Bill Wilson da ist, wir möchten beten, dass diese Kirche ein Platz wird, wo Kinder für immer verändert werden. Wo Kinder Gott kennenlernen. Und wir haben gesagt, wir möchten gerne in Alfter diese Arbeit weiterführen und weiter Gemeinde dort gründen.